Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Das ist besagter Herr Jepsen. Sigi, sag den Herrn, wie das Thema des Aufsatzes ist.
Die Freuden der Pflicht.
Die Freuden der Pflicht.
Die Geschichte vom jungen Sigi Jepsen, der einen Aufsatz mit dem Titel »Die Freuden der Pflicht« schreiben soll und so seine Jugend während des Nationalsozialismus reflektiert, ist als Deutschstunde von Siegfried Lenz in die deutsche Literaturgeschichte eingegangen. Jetzt kommt eine groß angelegte Filmadaption in die Kinos, passend zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Wie sich der Film vom Buch unterscheidet und wie aktuell der Stoff heute noch ist, erzählt uns Regisseur Christian Schwocho. Knapp 600 Seiten in gut 2 Stunden zu kondensieren, ist eine wahre Herausforderung. Besonders dann, wenn es sich bei der literarischen Vorlage um einen so essentiellen Klassiker wie Siegfried Lenz' Deutschstunde handelt. Christian Schwocho hat es jetzt gewagt. In seiner Kinoversion spielt Ulrich Nöten den pflichtbewussten Nazi Jepsen und Tobias Moretti den Maler Max Nansen, die während des Zweiten Weltkrieges regelmäßig aneinander geraten.
Ich tue nur meine Pflicht.
Und wenn sie dir befehlen, mich umzubringen, dann tust du das auch.
Kannst du nicht mit mir reden.
Ich werde dir mal was sagen, hier vor allen Leuten. Manchmal muss man auch was tun, was gegen die Pflicht ist.
Du willst, dass ich gegen meine Pflicht verstoße? Habt ihr das gehört? Versteht ihr, was dieser Mensch da gerade gesagt hat?
Ich konnte vor der Sendung mit Regisseur Christian Schwocho über seine Version der Deutschstunde sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, wann er denn das erste Mal das Buch gelesen hat.
Ich habe die Deutschstunde vor etwas über 10 Jahren gelesen. Ich hatte den Roman bei mir im Regal stehen, wie auch andere Romane von Lenz, weil ich nämlich, seit ich Schüler bin, Bücher kaufe. In Buchhandlungen, in Antiquariaten, auf Flohmärkten oder auch wenn Leute die am Straßenrand zum Verschenken haben, komme ich daran nicht vorbei. Und das führt dazu, dass ich viele Bücher nicht gelesen habe, die ich zu Hause habe. Aber mit Lenz habe ich irgendwann angefangen und die Reihenfolge war, glaube ich, Heimatmuseum, die Schweigeminute und dann die Deutschstunde. Und die beiden anderen Bücher haben mir schon sehr gefallen und das Ding hat mich aber echt umgehauen. Und das ist etwas über 10 Jahre her.
Aber das war der Blick des Lesers, des interessierten Lesers. Was ist es denn genau an der Deutschstunde, dass Sie als Filmregisseur interessiert? Also was ist an der Geschichte filmisch interessant?
Ganz profan, ich habe eine unheimliche Nähe zu dieser Geschichte erstmal verspürt, obwohl sie im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist. Ich komme aus dem Norden, ich bin auf der Insel Rügen geboren. Die raue Natur, die Wichtigkeit der Natur, aber auch das Spröde der Menschen, das kam mir erstmal sehr vertraut vor. Ich finde, die Sprache von Lenz ist so bildgewaltig, ist so poetisch und fantasievoll. Und wie er es mit dieser Sprache schafft, eine Geschichte zu schreiben, die mir das Leiden von Krieg auf eine völlig neue Art und Weise geschenkt hat. Weil ich muss gestehen, so viele Filme haben wir schon gesehen, mit immer gleichen Aufmärschen, mit den Hakenkreuzfahren, mit Adolf Hitler, mit Goebbels reden. Ich muss, das ist hart, das zuzugeben, es berührt mich nicht mehr. Ich habe Widerstände aufgebaut und ich habe auch das Gefühl, dass sich Geschichten, die wirklich in die Zwischenräume gehen, oftmals gar keine Chance haben, hinter all die und hinter diesen ganzen Zeichen und Symbolen auch irgendwie verschwinden. Und hier erzählt jemand von einem Ort, wo der Krieg gar nicht stattfindet, ne, der nördlichste Punkt Deutschlands, auf eine so subtile Art, wie Psychologien wirken, wie Beziehungen, Freundschaften, Familien an diesem Gift des Faschismus zerbrechen und das durch eine Geschichte von einem Jungen, der zwischen 2 Vaterfiguren steckt und von beiden im Prinzip instrumentalisiert wird, weil sie sind Freunde gewesen, aber heute durch den Krieg erbitterte Feinde. Und das hat mich so emotional gekriegt und so umgetrieben, vor allem, weil es in diesem Roman auf sehr gewaltige, bildhafte und psychologisch feine Art und Weise nicht nur um den Zweiten Weltkrieg, sondern um die Wiederholung von Geschichte geht. Die Geschichte endet ja nicht mit der Kapitulation, sondern sie geht weiter und sie ist da. Das ist aber erst im Laufe dieser letzten Jahre, als wir wirklich entschieden haben, wir machen den Film, das ist etwa 5 Jahre her, da waren wir in diesem Land schon an einem anderen Punkt und da hatte ich das Gefühl, dieser Roman fordert mich eigentlich auf, eine Geschichte zu erzählen, die ins Heute hineinreicht. Um es jetzt mal ganz, jetzt habe ich lang geredet, aber es ist eine Geschichte, die nicht auch 5 Jahre nach Kriegsende aufhört, sondern es geht ja darum, dass der Vater von Sigi Jepsen, der einzige Polizeiposten in dieser Region, das Malverbot überbringen muss an den Maler und es auch überwachen muss. Dort ist eigentlich niemand anders sonst, der das kontrolliert. Da kommen zwar ab und zu mal Männer in Mänteln, aber irgendwie denke ich mir hier am Ende Deutschlands, ich habe es im Film so ein bisschen als das Ende der Welt inszeniert, ein apokalyptischer, ja, wie ein eigener Planet, habe ich das Gefühl, wo kaum Menschen sind. Das war so für mich so ein Bild, wie absurd eigentlich so ein Krieg ist, dass sie sich bekriegen, obwohl der Krieg dort gar nicht wirklich stattfindet. Wir haben jetzt wieder eine Zeit, wo innerhalb von wenigen Jahren total totalitäre Ansichten, radikale Positionen wahnsinnig laut übers Land geblasen werden. Und heute, 4, 5 Jahre später, sind wir total daran gewöhnt. Also das, was noch vor einigen Jahren ich als total radikal, beziehungsweise würde ich immer noch als radikal bezeichnen, ist längst Mainstream. Und ich habe das Gefühl, wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass es jetzt diese Trumps und Johnsons dieser Welt gibt und die Gaulands und die Höckes dieses Landes, dass ich das Gefühl habe, wir müssen jetzt auch mal wieder Geschichten erzählen, die natürlich ihren Ursprung in der Vergangenheit haben, aber wirklich dafür sorgen, dass die auch als heutig verstanden werden. Und da finde ich den Roman echt wirklich zeitlos.
In diesem Zusammenhang, welche Bedeutung hat für Sie das große Wort Werktreue? Oder anders gefragt, wie groß war die Ehrfurcht dann letztendlich vor so einem großen Klassiker der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts?
Wenn ich so einen Roman wie die Deutschstunde nehme, dann weiß ich, dass ich da eine Verantwortung habe. Die Radikalität von Lenz, die Erzählabsicht, diese Auseinandersetzung mit der Vätergeneration, das war uns von vornherein klar, dass wir das immer bewahren werden. Aber natürlich muss man sich auch freimachen. Der Roman hat über 500 Seiten, ich habe 2 Stunden im Film und es gibt eine ganze Menge Figuren und Arme, die auch total toll und opulent sind und ausschweifend und auch verrückt, da sind wirklich verrückte Szenen drin, die man im Laufe der Zeit immer weiter verliert oder verlieren muss, um wirklich bei einem Kern anzugelangen. Und wir, Heide und ich, meine Mutter, die das Drehbuch geschrieben hat, wir haben uns überlegt, wir wollen, uns interessiert das Modellhafte an dieser Geschichte. Und das hat uns dafür zugeführt, wirklich auch Figuren zu entfernen. Und ich habe den Roman, der so viele Bildmetaphern für den Krieg kreiert, ja, also das Hakenkreuz gibt es nicht, Goebbels gibt es nicht, aber es gibt Möwen, die so schreien wie ein Goebbels und die so eine Gefahr irgendwie ausstrahlen wie ein Goebbels oder wie eine aufmarschierende Armee oder wie Flugzeuggeschwader. Und ich hatte immer das Gefühl, der Lenz lädt mich als Filmemacher mehr oder weniger ein, finde weitere Bilder, als finde neue Bilder. Also ich habe irgendwann gar nicht mehr in Frage gestellt, ob ich das darf oder nicht, weil er arbeitet mit bildhaften Metaphern und wir haben noch 20, 30, 50 neue hinzugefügt. Ich finde das aber trotzdem irgendwie noch werketreu, auch wenn sich vieles verändert hat. Ganz wichtig, und das war uns früh wichtig, ist, wie wir die Figuren führen. Und da war schnell klar, die Aufteilung bei Lenz, die ich im Jahre 68 total nachvollziehe, in Täter und Opfer, die stimmt für uns so nicht und die finden wir auch nicht mehr interessant. Ein Nazi nur als Nazi und als einen Roboter Hitlers zu erzählen, finde ich uninteressant. Ein Opfer, was nur Opfer ist, finde ich nicht interessant. Vor allem die Figur von Siggi, der im Roman ja rückblickend erzählt, ist mit einer unheimlichen Milde ausgestattet. Der guckt sehr, sehr sanft auf das Ganze und damit wird er auch als Teenager, finde ich, fast so ein bisschen der schon gereifte Lenz persönlich. Und da habe ich ganz früh zu Heide gesagt, der muss anders sein, der muss schärfer sein, der muss radikaler sein, der muss traumatisierter sein. Wir müssen die Narben spüren, die Wunden, die er in sich trägt, weil wir wissen natürlich auch heute viel mehr. Und deswegen verletzt er sich am Anfang des Films auch selber. Der sticht sich in die Hand, weil er diesen Schmerz irgendwie umlenken muss, den er in sich trägt. Und wir haben immer so das Gefühl gehabt oder so das Bild, dieser Siggi ist eigentlich so ein Vorläufer der späteren RAF. Das ist jemand, der gegen den eigenen Vater auch Steine werfen würde, der zumindest diese Art von Wut mit sich nehmen muss. Und somit, glaube ich, ist er auch eine modernere Figur geworden. Wir haben trotzdem vieles behalten, aber haben dann trotzdem versucht, eigentlich jede Figur mit eigenen Ambivalenzen auszustatten.
Wenn Sie sagen, das Modellhafte hat Sie beide letztendlich bei der Entwicklung des Drehbuches interessiert und dann auch später beim Inszenieren. Also wir haben den Dorfpolizisten Jepsen, Nazi aus pervertiertem Pflichtbewusstsein, dann den Maler Max Nansen, der in so eine Art introvertierten Widerstand gegangen ist. Wie Sie schon sagen, Sie inszenieren diese beiden Männer etwas überhöhter, das zeigen Sie auch mit Ihrer Kameraarbeit, sehr interessant. Sie bekommen etwas Archaisches, aber was bekommen die beiden denn?
Das sind jetzt keine Stellvertreterfiguren geworden. Ich wollte schon eine Psychologisierung, sondern modellhaft ist für mich, wie Menschen und wie Psychen zermalmt werden in einer Diktatur, ohne jetzt ganz eindeutige Schuldzuweisungen zu betreiben. Oder dass man sagt, irgendwie der Faschismus wirkt so, dass ein Mensch nur böse ist. Der Jepsen, natürlich kann man sich fragen, hätte der sich auch anders entscheiden können? Das ist eine Frage, die ich mir heute sehr stark stelle. Ich würde heute niemanden mehr in Schutz nehmen, dass er Empfehlsbefänger ist, sondern ich glaube, der Mensch hat Mittel, sich auch zur Wehr zu setzen und sich anders zu entscheiden. Wobei das über den Zweiten Weltkrieg, muss man das sehr vorsichtig sagen, weil das war doch sehr, sehr kompliziert und hätte ganz große Konsequenzen gehabt. Aber das, was er tut, auch im Umgang mit seinem Sohn, das tut er aus Liebe. Und da steht er für etwas, für einen deutschen Typus des Täters und der Maler steht für einen Typus des Opfers, sondern sie sind beide auch beides letztlich. Und das finde ich so interessant. Alle Figuren in diesem Film sind Täter und Opfer auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und das Perverse und die große Tragik ist, vor allem in der Figur des Siggis erzählt, der eine Obsession bekommt, er muss die Kunst retten. Er muss die Kunst und somit auch den Künstler retten. Und er wird am Ende dafür kriminalisiert von beiden Männern. Tragischer kann ein Held eigentlich gar nicht sein. Und das meine ich an dem Modellhaften. Das ist im Prinzip fast was Griechisches, was Antikes bekommt, dieser Junge zwischen den zwei Männern. Ja.
Eine der vielen Debatten, die um die Deutschstunde von Lenz geführt wurden, betraf die Figur des Malers Max Nansen, den Lenz nach Emil Nolde gestaltet hat. Wie sehr hat er damit den glühenden Nazi Nolde eigentlich reingewaschen? Wie kann man heute von einem Malerschicksal in der NS-Zeit erzählen, wenn Bundeskanzlerin Merkel Nolde-Gemälde abhängt? Ich hatte Regisseur Schwocho auch danach gefragt, wie er während der Dreharbeiten sich mit der Nolde-Debatte auseinandergesetzt hat.
Ich muss sagen, als ich den Roman gelesen habe, habe ich die Geschichte gelesen. Ich hatte keine Ahnung, wie Lenz zu seinen Figuren gekommen ist. Und insofern, diese Anfangsfantasie, die habe ich mir immer bewahrt. Und natürlich, wenn man anfängt, sich dann zu beschäftigen, das ist ja einige Jahre später erst gewesen, dass wir begannen mit der Drehbucharbeit, dann stellten sich diese Bezüge her. Wir wussten auch sehr früh, weil es auch schon 2014 eine Ausstellung gab, dass Nolde dieser wahnsinnige Antisemit war und wirklich ein Verehrer Hitlers und wirklich schrecklichste Dinge geliebt und verehrt und befürwortet hat. Und dennoch hatte ich immer das Gefühl, selbst wenn Lenz sich sehr viele Bausteine von diesem realen Nolde übernommen hat, bis hin in die Gemälde, hat er keine Geschichte über Emil Nolde erzählt. Und deswegen haben wir nicht lange darüber nachgedacht, ob wir jetzt diesen Nolde nochmal wieder konkretisieren müssen. Also wo Lenz ja trotzdem auch schon eine Kunstfigur erschaffen hatte. Im Film ist das viel schwieriger, weil da musst du entscheiden, welche Bilder zeigst du. Nehmen wir jetzt Nolde-Bilder. Und dann haben wir entschieden, das würde den Film für mich ganz klein machen. Und das ist auch gar nicht mit dieser Vorlage zu leisten. Also wenn, dann müsste man, und das wäre interessant, einen Film über Emil Nolde machen, eine Art Biopic. Aber in dieser Konstellation, ein Kind zwischen zwei Vätern und der eine vertritt den Staat und der andere vertritt die Kunst. Was soll daraus werden? Ein Kind, was zwischen zwei Nazis steht? Das würde die Geschichte auflösen. Und es ist natürlich ganz toll, dass diese Nolde-Debatte gerade entsteht. Und ich glaube, dass wir auch eine klare Position beziehen, ihn explizit nicht zu zeigen. Und trotzdem ist was drin, dass der Lenz, der hat natürlich an diesem Mythos, den Nolde gebaut hat, unbewusst mitgeholfen. Wir aber gar nicht wegen Nolde, sondern weil das unser Figurenverständnis ist, haben aber auch den Maler, glaube ich, viel ambivalenter gezeigt, als er im Buch angelegt ist. Das ist jemand, der den Jungen auch missbraucht, der durch ihn malt. Das gibt es bei Lenz gar nicht. Und dann gibt es eine Geschichte, die gibt es im Roman auch nicht. Da gibt es ein verlassenes Haus und natürlich die Assoziation deportierte Landjuden. Die, glaube ich, erzähle ich da sehr explizit. Und auch Siggi fragt alle, aber auch den Maler, wo sind die Leute hin? Er sagt, ich weiß es nicht. Also er leugnet eigentlich, dass dort ein Verbrechen begangen wurde. Er sagt, sind die an dem Ort, leben die noch, sind die tot? Und der Maler sagt, bestimmt nicht. Also auch der verdrängt die Leiden der anderen und bleibt bei sich. Und das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, jetzt den realen Nolde irgendwie im Film stärker zu konkretisieren, das wäre eine Geschichte gewesen, die mich eben in dieser Konstellation gar nicht interessiert hätte. Ich glaube auch ehrlich gesagt, es wäre gar nicht gegangen. Insofern, ja, als die Drehbucharbeit, weil die dauert 3-4 Jahre, wir haben darüber nachgedacht und vor allem nämlich an dem Punkt, wo ich meiner Chefmalerin Gabriele sagen musste, welche Bilder malen wir? Wir lassen uns eine Kunstrichtung erfinden, was wir recherchieren, was gab es in der Zeit. Und für mich war das wichtigste Bild im Film die Lachmöwen im Dienst. Und das ist ja auch schon bei Lenz drin und das ist ganz klar kein Nolde, sondern das kommt aus der Karikatur, das kommt aus der neuen Sachlichkeit. Also ich muss sagen, da war Lenz letztlich auch ein Stück weit ungenau. Also weil jemand, der diese Landschaften wie von Nolde gemalt hat, da sind die Lachmöwen im Dienst irgendwie, wir haben das nicht in einen Zusammenhang bringen können. Und ja, und haben da, glaube ich, extrem selbstbewusst gesagt, ja, man wird das wahrscheinlich von uns erwarten, aber es ist nicht die Geschichte, die ich erzählen will.
Es stimmt schon, dass Sie sagen, dass der Nansen wesentlich widersprüchlicher angelegt ist. Die Frage ist aber, wo ist er eigentlich? Ist er in einer Art innerer Migration? Ist er im inneren Widerstand? Ist er der Widerstand? Ist er ein Mitläufer, ein Wegducker? Weil man das bei Jepsen ja schon durchaus ziemlich konkret verorten kann. Jedenfalls seine Weltsicht wird relativ klar. Wie ist das bei Nansen?
Nansen ist vor allem ein besessener Künstler und der muss malen. Und natürlich ist er damit in dem Moment ein Widerständler, indem er sich dem Malverbot widersetzt, beziehungsweise es ist ja erst anders, der nimmt das erstmal gar nicht ernst, weil er glaubt, und das finde ich auch so nachvollziehbar, ich meine, wir erzählen diesen Ort als ein Nirgendwo, wo keine Panzer rollen, wo keine SA ist, wo keine Wehrmacht ist, und deswegen ist der Krieg irgendwo anders und deswegen nimmt er dieses Malverbot gar nicht ernst, und in dem Moment, wo er merkt, es wird ernst, es ist doch ernst genommen, widersetzt er sich trotzdem und geht in einer gewissen Art und Weise, provoziert er auch, aber er ist natürlich jetzt kein klassischer Antifaschist, also das fände ich auch irgendwie falsch, aber er ist jemand, der trotzdem seiner Obsession mit Haltung irgendwie weiter nachgeht, und insofern ein Wegducker ist er auf keinen Fall. Er ist ein mutiger Mann, der sich dazu bekennt, dass er seinen Beruf und seine Leidenschaft weiter ausüben wird, weil er es gar nicht anders kann. Das ist sein Mittel, sich zu äußern. Aber natürlich ist er auch einer, der in Kauf nimmt, dass seine Frau dabei draufgeht. Dass seine Frau eine ist, die sich verkämpft an dieser Stelle und die mehr und mehr trinkt und die er alleine lässt. Also er ist auch jemand, ich würde ihn gar nicht nur so in diesem Systemzusammenhang betrachten wollen, sondern er ist jemand, der obsessiv ist, der dabei in gewisser Art und Weise auch über Leichen geht und auch seinen geliebten Siggi auf eine gewisse Art und Weise missbraucht.
Für mich war die Deutschstunde noch Schullektüre. Ich frage mich jetzt, weil der Film auch so wuchtig daherkommt, auch so gut besetzt ist und das Kino ja so stark noch dominiert, auch im populären Diskurs. Und ich habe gesehen, dass die Deutschstunde auch durchaus mit Lehrmaterialien beworben wird. Ist das auch so eine Art Idee des Projektes, weitreichende Idee, dass man durch den Film wieder ans Buch kommt? Oder besteht nicht die Gefahr, dass durch den Film das Buch wiederum etwas verdrängt wird?
Also das Buch, glaube ich, wird nach wie vor gut verkauft. Schullektüre ist es, glaube ich, nicht mehr. Und das liegt vor allem daran, dass in Schulen, ich finde das total krass, werden gar keine ganzen Romane mehr gelesen, höre ich immer wieder. Also selbst in Deutschleistungskursen liest man Ausschnitte. Und dann ist so ein 500-Seiten-Buch natürlich irgendwie schwierig. Aber ich hoffe das sehr, weil ich glaube wirklich, dass das ein Buch ist, was eine eigene Art hat zu erzählen, auch von den Schrecken von Kriegen und gerade die Leiden von einem Kind. Ich glaube, da gibt es unheimlich viel Identifikation, auch mit Jugendlichen über eine Situation in Syrien zu sprechen oder in Libyen oder im Iran. Insofern wünsche ich mir das sehr. Das ist natürlich sowas, was erst im Laufe der Herausbringung, wenn ein Verleih an Bord kommt, ne, den Film, wenn ich ihn konzipiere, drehe, schneide, dann erarbeitet man noch kein Schulmaterial, sondern wenn der Film dann da liegt, liegt das dann irgendwann nahe. Man glaubt an den Film und der hat das Potenzial, auch irgendwie über das Bildungsbürgertum hinaus zu wirken. Deswegen versuchen wir mal zu testen, wie interessiert sind Lehrer. Und da ist was Tolles bei dem Medium-Film, dass Lehrer natürlich mittlerweile unheimlich dankbar sind. Also ich weiß zum Beispiel bei meinem Film über Beate Zschäpe und den NSU, der ist sehr oft in Schulen eingesetzt worden. Und wenn das passiert, dann sage ich, Gott sei Dank, weil es ist doch schlimm, wenn man nur für die Leute Filme macht, die es ohnehin schon wissen und die meiner Meinung sind. Von daher, je mehr, desto besser und je jünger die Leute, desto besser. Und es gibt bei der Filmbewertungsstelle in Wiesbaden eine Jugendjury, die uns jetzt volle Punktzahl gegeben hat. Und da habe ich so gedacht, yes, das finde ich total toll, weil da gehe ich erstmal nicht davon aus, dass wenn 15-Jährige diesen Film sehen, dass der sofort zu ihnen spricht, und es ist dort offenbar passiert, und was Besseres kann ich mir gar nicht wünschen für den Film.
Die Deutschstunde von Siegfried Lenz wurde verfilmt von Christian Schwocho. Kinostart ist der Tag der Deutschen Einheit, nächste Woche Donnerstag.
Ich habe niemals, niemals auch nur eine Tat gedeckt. Wir sind mit allen Fällen vertraut. Und gelobt sei Gott, sind sie alle schon verjährt. Einige vielleicht nicht, darüber muss die Justiz entscheiden.
Entschuldigen Sie, wissen Sie, wie grausam das klingt, was Sie sagen? Gelobt sei Gott, sind sie alle schon verjährt?
Nein, er weiß natürlich nicht, wie grausam seine Worte gelobt sei Gott klingen. Der Kardinal Barbarin, der mittlerweile ehemalige Erzbischof von Lyon. Der Prozess gegen ihn sorgte dieses Jahr in Frankreich für viel Aufsehen, auch weil Regisseur François Ozon einen Spielfilm über den Kampf der Opfer gegen die Kirche gedreht hat. Der Franzose François Ozon gilt ja eigentlich als Regisseur von sehr exaltierten Komödien, manchmal sogar Dramen. Vor allem sein extrovertierter Regiestil ist einprägsam, wenn wir uns allein an Filme erinnern wie Acht Frauen oder Das Schmuckstück. Umso erstaunlicher ist es jetzt, dass er sich in seinem neuesten Film Gelobt sei Gott ganz ernst und sachlich mit Missbrauchsfällen der katholischen Kirche von Lyon auseinandersetzt. Aus der Sicht der Opfer schildert Ozon dabei den Kampf gegen die Täter, zeigt das Schweigen des Kardinals Barbarin, die Verleugnung und den Schmerz der Opfer. Der Film kam in Frankreich recht nah am Prozess gegen Barbarin in die Kinos. Als ich Ozon zum Interview traf, wollte ich daher von ihm wissen, ob das denn so geplant war.
Ah non, c'était pas du tout prévu comme ça. Das war überhaupt nicht vorgesehen. Als wir den Film 2018 im Februar angefangen haben zu drehen, hieß es immer, im Sommer, Herbst wäre der Prozess Barbarin. Und wir waren uns sicher, dass unser Film erst nach Ende der Prozesse herauskommt. Wir haben auch immer geglaubt, dass der Prozess gegen Prénat vor dem Prozess von Barbarin stattfinden könnte, was logisch gewesen wäre. Aber die französische Justiz ist eben unlogisch und beide Prozesse sind eben so weit nach hinten geschoben worden, dass es dann zu dieser Situation kam. Wir haben im Februar 2018 angefangen zu drehen. Es war klar, dass wir im Februar 2019 fertig sein wollten. Dann hat uns auch noch die Berlinale ausgewählt. Damit mussten wir 2019 im Februar starten. Aber für mich ist das eine Situation, die ich nicht gewollt habe. Im Gegenteil, das war ein großer Stress für mich, weil es Versuche innerhalb der Kirche gab, den Starttermin des Films zu verschieben oder überhaupt die Herausbringung des Films zu verhindern. Und psychologisch gesehen hat mich das eher in so eine Angstsituation versetzt, weil ich immer nicht wusste, kommt mein Film wirklich heraus.
Les producteurs et les distributeurs aussi étaient très nerveux par rapport à ça parce que
auch die Produzenten und mein französischer Verleiher waren extrem nervös, weil wir überhaupt nicht wussten, ist es eine gute oder eine schlechte Werbung für den Film. Man sah ja immer wieder in den Hauptnachrichten um 20 Uhr diese Affäre um den Prozess Barbarin und es gab schon Ängste, ob die Leute, die es immer in den Nachrichten sehen, auch noch Lust haben, dann einen Kinofilm darüber zu sehen. Das war überhaupt nicht klar. Gott sei Dank ist der Film dann in Frankreich ein sehr großer Erfolg geworden.
Évidemment, il y avait des méchants journalistes qui pensaient que
on avait auch böswillige Journalisten, die geglaubt haben, wir hätten das aus Opportunität gemacht, was überhaupt nicht der Fall ist.
La presse catholique surtout.
Vor allen Dingen die katholische Presse.
Wie kam denn der Film an sich in der Presse an? Also der Erfolg bei Publikum habe ich ja verstanden, wie wurde er denn diskutiert in den Feuilletons in Frankreich?
La presse a très bien réagi.
Also die Presse hat eigentlich sehr positiv auf sehr gut reagiert auf meinen Film, aber sie waren in gewisser Weise überrascht, dass ich die wahren Namen vom Kardinal Barbarin, vom Priester Prénat und von Régine Lemaire, der Psychologin der Kirche, nenne. Andererseits hatten sie sich schon öffentlich geäußert. Alles, was sie gesagt haben, war bereits in Frankreich publiziert. Und die Opfer waren unbekannt. Ihre Geschichte kannte man nicht. Auch ihre intime Geschichte mit ihrer Familie kannte man nicht. Insofern war es so, dass es auf der einerseits eine Bewunderung innerhalb der Presse gab und auf der anderen Seite eine gewisse Beunruhigung, weil sie sich nicht sicher waren, ob der Film überhaupt herauskommen könnte. Und ich gebe zu, dass ich da auch ein bisschen naiv war.
Jetzt benutzen Sie die realen Namen. Sie sind sehr nah an den realen Vorkommnissen. Da liegt ja eigentlich auch, ehrlich gesagt, ein Dokumentarfilm vielleicht näher als ein Spielfilm. Warum dann doch eher die Form des Spielfilms?
Ich hatte ursprünglich auch die Absicht, einen Dokumentarfilm zu drehen, weil das, was sie mir erzählt haben, das hatten sie noch niemals vorher irgendjemand erzählt. Vor allen Dingen, was die Auswirkungen auf die Familie bedeutet, was es Auswirkungen hatte auf die Geschwister, auf die Eltern, auf die Ehefrauen, auf die Kinder später, als sie erwachsen waren. Mir war aber auch klar, dass sie das vor einer Kamera, vor einer laufenden Kamera in der Form nicht noch einmal sagen würden. Und der zweite Grund war auch, man erwartete von mir auch in gewisser Weise als ein Spielfilmregisseur, dass ich eine Fiktion drehe. Und in gewisser Weise war da auch diese Erwartungshaltung von den Opfern, mit denen ich geredet habe, dass ich eine Art französisches Spotlight mache, weil Spotlight kam zu der Zeit in die französischen Kinos, als ich diese Assoziation des gebrochenen Schweigen gegründet habe.
Très important pour eux dans leur combat au sein de l'association.
Bei Spotlight ist es ja so, dass Journalisten anfangen zu recherchieren. Also das ist quasi jemand von außen, der in ein System reinblickt. Bei Ihnen sind es ja die Opfer, die anfangen selber zu recherchieren, könnte man sagen, sich zu gruppieren erstmal, zusammenzufinden. Warum war Ihnen es dann auch wichtig, dass Sie quasi einen multiperspektivischen Film drehen mit vielen Protagonisten statt sehr amerikanisch mit einem Helden, mit einem Protagonisten?
Non, parce que c'est vrai que au départ, moi je voulais raconter que l'histoire d'Alexandre. Mais quand j'ai commencé,
zu Beginn wollte ich wirklich nur einen Film über Alexandre machen, den ich als erstes auch kennengelernt hatte. Aber mir war klar, dass die Geschichte von Alexandre eigentlich in dem Moment aufhört, als er zur Polizei geht und eine Anklage erhebt. Die Geschichte geht aber dann weiter. Die Polizei fängt an, selber zu recherchieren und trifft auf François, dessen Eltern, nachdem dieser Junge als Achtjähriger missbraucht worden ist, immerhin einen Brief geschrieben haben. Mir wurde plötzlich klar, dass eine Art Dominoeffekt entstanden ist. Und mir war klar, dass ich narrativ ein gewisses Risiko eingehe, wenn nach 45 Minuten meine Hauptfigur plötzlich verschwindet. Der einzige Film, der mir einfiel, wo das funktioniert hat, war Psycho von Hitchcock. Und andererseits hat mich aber genau das interessiert, dieses formale Experiment zu wagen, was man aber aus Serien eben auch kennt, wo das ja auch oft so ist, dass dann plötzlich in einigen Folgen andere Aspekte oder andere Figuren merkt.
où souvent il y a un épisode qui est raconté d'un point de vue différent de plusieurs personnages.
Sie erzählen ja davon, wie eine Gruppe zustande kommt, um gegen eine andere mächtige Gruppe, die Kirche, vorzugehen. Können die Opfer nur in der Gruppe siegreich sein? Das ist ja das Spannende. Also wie wichtig ist es für die Opfer und die Figuren in ihrem Film, sich zu gruppieren, zusammen zu agieren?
Oui, ça c'est dans les films américains, c'est pas dans la réalité.
Ja, das ist im amerikanischen Kino der Fall. Das hat relativ wenig mit der Realität zu tun, diese Einer-gegen-alle-Geschichten. Und hier war eben das Interessante, dass die Figuren, die Charaktere ihr Schweigen brechen, weil ein anderer anfängt zu reden. Einer fängt an zu reden, das befreit sozusagen einen Zweiten, seine Geschichte zu erzählen. Und Pierre-Emmanuel hat auch immer gesagt, ich habe immer darauf gehofft, dass einer mal redet, damit auch ich den Mut habe zu reden. Und sie sind in gewisser Weise Menschen, die sich sonst nie kennengelernt hätten. Die wären auch nie Freunde geworden, aber dieses Leiden hat sie verbunden. Also in gewisser Weise hat sich da eine Assoziation gegründet, ähnlich wie damals in Frankreich Act Up gegen AIDS gekämpft hat, ist es ihnen gelungen, auch wirklich etwas zu erreichen. Und sie haben auch etwas erreicht, weil der Kardinal Barbarin ist verurteilt worden für 6 Monate auf Bewährung. Und der Priester Prénat ist von der eigenen Kirche, vom Kirchentribunal aus dem Orden ausgestoßen worden. Und
le Père Prénat vient d'être destitué en tant que prêtre.
Sie zeigen die Opfer, sie zeigen die Täter. Da ist die moralische Grenze recht stark deutlich zu sehen. Was spannend ist, sie zeigen auch die, ja, die Eltern der Opfer. Und das ist sehr spannend in Ihrem Film zu sehen, wie die mit der Wahrheit nicht umgehen können. Können Sie euch beschreiben, wie deren Weg ist, als das langsam aufkommt, dass ihr Sohn oder ihre Tochter missbraucht worden sind? Die wirken ja auch manchmal so stur.
Oui, pour moi, c'est un des sujets principaux. C'est ce qui m'a intéressé dans cette histoire.
Das war für mich sogar eines der Hauptthemen. Was hat das für einen Einfluss auf eine Familie, wenn ein Kind das Opfer eines Pädophilen geworden ist? Für mich ist das wie eine Zeitbombe, die dann innerhalb dieser Familie tickt, weil die Eltern fühlen sich erst einmal schuldig und stellen sich die Frage, haben wir vielleicht weggeschaut, haben wir nicht genau genug hingeschaut? Dann hat es einen großen Einfluss auf die späteren Ehefrauen, auch auf die Sexualität eines Paares. Es hat aber auch einen großen Einfluss auf innerfamiliäre Strukturen, wie Brüder und Schwestern reagieren, die streckenweise mit einem gewissen Neid oder fast mit Eifersucht auf diese Opfergeschichte reagieren. Und für mich war auch sehr, sehr wichtig, als ich den Film das erste Mal meinen Protagonisten gezeigt habe, für die Protagonisten wiederum war ganz wichtig, wie werden meine Angehörigen auf diesen Film reagieren. Und Alexandres Mutter, die ja im Film eher als eine sehr unsympathische Dame dargestellt wird, fand meinen Film wiederum unglaublich gut. Also man ist dann immer wieder überrascht, wie Leute dann auch auf etwas reagieren. Und sie meinte zu dem Film, ja, das ist sehr gut getroffen.
Ihr Film spielt ja vor allem in der Gegenwart, wenn sich die Gruppe bildet, wie der Prozess dann beginnt. Sie entscheiden aber auch, Rückblenden zu zeigen und quasi immer den Moment des Missbrauchs zu visualisieren. Warum haben Sie sich dafür entschieden und meinten Sie nicht, dass es vielleicht sogar so einen Vorwurf des Voyeurismus in diesen Momenten geben könnte? Sie zeigen es ja nicht explizit, aber Sie visualisieren dann doch die Momente, die zum Missbrauch geführt haben.
Oui, ça a été la grande question, est-ce qu'il faut montrer ou pas?
Ja, das war natürlich die große Frage. Zeigen wir das oder zeigen wir das nicht? Ich habe mich dann dafür entschlossen, es zu zeigen. Und zwar nicht jetzt den Akt des Missbrauchs als solchen, den kann man nicht darstellen. Aber ich wollte die Umstände zeigen. Ich wollte die Umstände zeigen, die dazu führen. Viele sagen, wenn es um Kindesmissbrauch geht, ach, das ist doch nicht so schlimm. Und dabei ist ihnen überhaupt nicht bewusst, wie sehr die Opfer traumatisiert sind und auch wie sehr sie gelähmt sind, wenn das geschieht. In all meinen Gesprächen, die ich geführt habe, geht es immer darum, dass eben jemand, dem sie vertraut haben, der eine Autoritätsperson war, dann gesagt hat, ach komm doch mal bitte ins Zelt, dass sie dann wie paralysiert waren. Und wenn man gefragt hat, ja, aber warum seid ihr denn nicht weggelaufen? Dann haben sie gesagt, nee, wir konnten nicht. Wir waren wirklich paralysiert. Und das ist vielen einfach nicht bewusst, dass das auch ein Grund ist, warum es zu Missbrauchen kommt. Und das ist etwas, was ich unbedingt erzählen wollte.
Für mich war es wichtig, zu zeigen, dass das Kind va dans la gueule du loup.
François Ozon über seinen neuesten Spielfilm Gelobt sei Gott. Er läuft seit Donnerstag in unseren Kinos.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Ja, Zeit für den Blick auf einige Kinoneustarts der kommenden Woche. Der neue Film von Ang Lee heißt Gemini Man. Und mit Will Smith in einer kuriosen Doppelrolle ist der Film sicherlich der größte Blockbuster, der in unsere Kinos kommt. Christian Berndt hat Gemini Man und 2 weitere Filme vorgespult.
Eigentlich wollte sich Henry, der beste Auftragskiller des amerikanischen Geheimdienstes, zur Ruhe setzen. Doch der 51-Jährige, gespielt von Will Smith, wird plötzlich von Killern des eigenen Geheimdienstes gejagt. Unterstützt von Agentin Danny flieht er nach Kolumbien, wo die beiden von einem Elite-Söldner aufgespürt werden. Ang Lee hat Gemini Man im High-Frame-Verfahren, das er schon in seinem letzten Film ausprobiert hat, gedreht und das Ergebnis ist sensationell. Die 3D-Verfolgungsjagden sind gar nicht mal spektakulär schnell, aber es wirkt, als würden die Motorräder am Zuschauer vorbeirauschen und die Körper der Darsteller scheinen zum Anfassen nah. Der Hyperrealismus steht dabei in reizvollem Kontrast zur malerischen Künstlichkeit dieser Science-Fiction-Welt, deren digitale Verfremdung sich am kuriosesten zeigt, wenn sich herausstellt, wer Henrys Verfolger ist. Sein eigenes, junges Abbild.
Dein Vater hat mir vor 25 Jahren Blut abgenommen und mich geklont. Er hat dich aus mir geschaffen. Er hat mich ausgewählt, weil es einen wie mich noch nie gegeben hat. Und damit du mich ersetzen kannst, wenn ich eines Tages alt werde. Er hat dich angelogen, die ganze Zeit über. Und dir erzählt, du wärst eine Vollweise. Du wirst mich durcheinander bringen. Ich will dich retten, du Idiot!
Der Film erweckt den jungen Will Smith digital zum Leben. Aber Ang Lee wäre nicht Ang Lee, wenn sein Klon nicht zur Figur aus Fleisch und Blut würde. Als der Jungspund die Wahrheit über seine Existenz erkennt, kann man den Schmerz ergreifend an seinem Gesicht ablesen und Henry beginnt für den versehrten Jungen Vatergefühle zu entwickeln. Gemini Man setzt auf bahnbrechende Technik, trotzdem berührt die melancholische Vatermordparabel. Und man gewöhnt sich erstaunlich schnell an den verjüngten Will Smith. Vielleicht ist die Aura des Kinos im Sinne Walter Benjamins per se so reproduktiv, dass es gar keine echten Schauspieler braucht, um als Zuschauer mitzufühlen. Ein Neonazi-Aufmarsch in Ohio. Mit dabei ist Brian, der einen schwarzen Gegendemonstranten jagt und ihm ein Hakenkreuz in die Backe ritzt. Der amerikanische Spielfilm Skin ist nach realem Vorbild erzählt. Brian Whitner war 16 Jahre in der Neonazi-Szene aktiv, bis er ausstieg und zum Menschenrechtsaktivisten wurde. Im Film verkörpert Billy Elliot-Darsteller Jamie Bell den Nazischläger. Brians Wandlung beginnt, als er die junge Mutter Julie kennenlernt.
Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Sie hatte ein Alkoholproblem. Sie ist gestorben und ich zog zu meinem Dad. Er soff auch wie ein Loch. Wirklich, glaub mir. Schrecklich, furchtbar. Und die leeren Flaschen hat er mir damals immer in den Kopf geknallt.
Mit 14 landete Brian auf der Straße, wo ihn Fred, der Anführer einer Neonazi-Gruppe, auflas. Fred und seine Frau Shireen wurden Brians Ersatzfamilie. Doch als er aussteigen will, drohen sie unverhohlen.
Ich verspreche dir was. Sie werden dir nichts antun. Glaub mir, nicht meinem Baby. Doch ich habe solche Angst um die Kleinen.
Brians neue Familie gerät in Lebensgefahr. Der israelische Regisseur Guy Nativ erzählt sein US-Debüt Skin ganz aus der Sicht Brians, den der charismatische Jamie Bell mit ungeheurer physischer Präsenz spielt. Überhaupt sind die ambivalenten Figuren wie etwa die durchaus warmherzige Shireen die Stärke des Films. Aber die Darstellung der Nazis als Bande armseliger Underdogs lässt sie zu sehr wie isolierte Außenseiter wirken. White Supremacy-Parolen kommen nicht nur bei hungrigen Straßenjungs an. Und weil sich der Film auf das persönliche Drama konzentriert, statt auch die Wirksamkeit rechter Strategien zu durchleuchten, fehlt dem Film politische Brisanz. Aber die verwahrloste Welt des White Trash wirkt in Skin echt bis unter die Haut. Die Gedächtnisweltmeisterschaft in Stockholm. Die Teilnehmer müssen sich Zahlen reinmerken. Der Weltrekord liegt bei 456 Zahlen in 10 Minuten. Von diesen übermenschlich scheinenden Leistungen der Gedächtnissportler erzählt der Dokumentarfilm Memory Games. Jeanette Tobias und Klaus Welisch haben 4 von ihnen auf Turnieren von Texas bis Nepal begleitet. Dabei erfährt man, dass sich die wundersamen Gedächtniskünste durchaus erlernen lassen. Das Geheimnis ist, Zahlen mit Bildern zu verbinden, die wiederum im sogenannten Gedächtnispalast zwischengelagert werden. Das System wurde bereits in der Antike erfunden. Man lernt Erstaunliches über die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns und über eine Kunst, die in Zeiten, in denen man kaum noch die eigene Telefonnummer auswendig kann, ziemlich exotisch wirkt.
Christian Berndt mit 3 Filmen der kommenden Woche. Und der tolle Dokumentarfilm Memory Games wird uns heute noch beschäftigen, wenn wir in unserer Top-5-Kolumne danach fragen, wie das Kino mit Erinnerungen umgeht. Der deutsche Dokumentarfilmer Rainer Komers setzt sich seit Jahren mit amerikanischen Landschaften auseinander. In seinem neuesten Werk Barstow, California ist es neben der titelgebenden Kleinstadt an der Route 66 auch die Mojave-Wüste. Kombiniert werden seine Wüstenbilder mit den Gedichten des inhaftierten Stanley Spoon Jackson.
My skin feels warm and alive this San Quentin September. As though I'm a lizard sunning on a big rock. Instead, I am wearing prison blues, shirt, pants, and coat, plus brown high-top boots and dark shades. The coat and shades I wear whenever I'm outside the cell.
Es ist eine poetische Auseinandersetzung mit Mensch und Natur. Vor der Sendung konnte ich mit Comas über seine Arbeit sprechen. Herzlich willkommen, Rainer Comas, hallo.
Hallo.
Herr Comas, wie sind Sie denn eigentlich nach Barstow in Kalifornien gekommen? Ein bekanntes Touristenziel ist ja diese Stadt in der Mojave-Wüste nicht gerade.
Ja, das geht zurück ins Jahr 2008, als ich den Film Three Poems by Spoon Jackson gesehen habe, bei den Kurzfilmtagen in Oberhausen. Dort hören wir die Stimme des Protagonisten auch von dem Barstow, California-Film Spoon Jackson, sehen ihn auch nicht in diesem Film. Und diese Stimme hat mich von Anfang an so mitgenommen, dass ich dran geblieben bin und habe dem Spoon geschrieben. Der war damals in New Folsom State Prison und er hat sofort geantwortet. Und so hat sich das allmählich aufgebaut über den Briefwechsel. Und dann habe ich seine Gedichte veröffentlicht. Und der ist bis zu seiner Tat, die er mit knapp 20 begangen hat, nie aus diesem kleinen Ort Barstow herausgekommen.
Sie sagen, die Stimme hat Sie so fasziniert von Stanley Spoon Jackson, also diesem ehemaligen Bewohner Barstows, der mittlerweile ja lebenslang im Gefängnis sitzt für einen Mord an einem Weißen und dort seit Jahren ja Gedichte schreibt und veröffentlicht. Was ist es denn an diesen Gedichten, das Sie so fasziniert, dass Sie sie auch zum Teil übersetzt haben?
Ich glaube, ja, in der weltweiten Lyrikszene gibt es nur ganz wenige Menschen, die diese Erfahrung haben oder machen müssen, lebenslang hinter Gittern zu sein und dann dort die Energie aufzubringen oder auch die Idee überhaupt zu haben, Gedichte zu schreiben. Das erste Gefängnis, wo Spoon eingesperrt war, war St. Quentin und in den frühen 80ern, als das Gefängnissystem noch liberaler war und die auch mehr Geld hatten für Rehabilitationsgeschichten, hat er einen Lyrikkurs besucht bei Judith Tenenbaum, die 10 Jahre älter ist als er, und hat da ein Jahr lang in diesem Kurs gesessen mit Sonnenbrille und nichts gesagt und dann sein erstes Gedicht nach einem Jahr präsentiert, No Beauty in Cell Bars, keine Schönheit in Gitterzellen, was immer noch sein stärkstes ist, wo er eben alles zusammenführt in diesem einen Gedicht, was sein Leben dort ausmacht. Die Geräusche der Gewehre, die geladen werden, der stählerne Klang der Gitter und Schlüssel und dass viele da vor sich hindösen. Ja, vielleicht hat es auch zu tun, seine Existenz mit dem Zustand der Zivilisation überhaupt. Er schreibt in einem späteren Gedicht, auch die, die jetzt physisch nicht hinter Gittern sind, verhalten sich, als wären sie hinter Gittern. Und wenn man dieses nahezu blinde Konsumverhalten zum Beispiel nimmt der heutigen Menschheit, kann man Spoons Beobachtung nur unterstützen.
In Ihrem Film konfrontieren Sie ja die Landschaft von Barstow, also das Raue, dieses Unnahbare, das Wilde, eben mit den Gedichten und der Stimme von Jackson. Was wollen Sie damit erreichen in dieser Konfrontation? Wonach suchen Sie?
Ja, die Idee, vielleicht auch das Experiment war oder ist, die Biografie eines Menschen in dem Ort und in der Landschaft ja zu verorten oder mit ihr zu verschmelzen, wo dieser Mensch mal gelebt hat oder herkommt. Barstow-Film ist der 8. in einer Reihe von vorher Kurzfilmen, in denen überhaupt nicht gesprochen wurde, sondern auf der Tonspur die Geräusche sprachen und die ich getauft habe Landscape Listening, also in die Landschaft hineinzuhorchen. Und das haben wir auch in Barstow getan. Das Kreischen zum Beispiel der Eisenbahnräder in dem Verschiebebahnhof in Barstow zieht sich durch den ganzen Film und spricht zu uns.
Sie fungieren ja auch als Ihr eigener Kameramann. Wie haben Sie sich dieser Landschaft da eigentlich genähert an der Route 66? Es gibt ja eigentlich nicht viel. Sie haben schon von dem Bahnhof gesprochen. Es gibt eine Straße, es gibt einen Radiosender, in den Sie gehen. Aber vor allem gibt es Wüste. Wie filmt man Wüste?
Ja, ist mir nicht ganz unbekannt. Ich war Anfang der 90er im Jemen und da sind wir durch die Rub al-Khali gefahren mit dem Jeep. Wenn wir hier aus diesen vollgestopften Großstädten kommen, ist das total faszinierend, wenn da irgendwie nichts ist. Und am Ende des Films sieht man einen Sandsturm am Horizont. Das Bild ist völlig leer und Berge bis ins Unendliche im Hintergrund. Das kennen wir gar nicht in Europa oder fast gar nicht, was Wildnis ist.
Sie sagen ja zu Recht, in Europa sind diese Landschaften nicht so ausgeprägt wie in Amerika. Überhaupt ist Barstow, California eher der Abschluss Ihrer American West Trilogie. Haben Sie denn dem amerikanischen Westen nach diesen vielen Dreharbeiten jetzt irgendwie anders verstanden? Sehen Sie ihn anders als davor?
Ja, mir ist das nicht ganz unbekannt, in der Wildnis zu sein. Ich war in frühen 70ern oben in Lappland und da mal im Wald gestanden mit einem Kompass, den ich nicht bedienen konnte. und wusste, die nächste Ansiedlung ist 90 Kilometer entfernt und da habe ich es lieber gelassen, loszugehen. Also ich bewundere auch die Menschen, wie die dort überleben. Und gerade in der Wüste, in der Mojave-Wüste, da gibt's, man kann keine Landwirtschaft machen, man kann auch nicht mal jagen. Das sind harte Lebensbedingungen.
Was macht das denn mit den Menschen, so in der Wüste zu leben?
Boone nennt sich ja selber quasi einen Wüstensohn und hat aber auf engstem Raum gelebt, im Grunde genommen in diesem kleinen Ort und da noch in diesem Ghetto hinter den Gleisen des Verschiebebahnhofs und zwischen dem trockenen Mojave River. Und er hat sich einfach in seinen Schriften, Gedichten, späteren, das war ja die Basis seiner Erlebnisse als Junge oder junger Mann, er hat sich dorthin weggeträumt, über die roten Lehmberge hinaus und er wollte da im Grunde nur raus und am Tag seiner Tat hatte er sich bei den Marines verpflichtet, ja, um die weite Welt zu sehen.
Aber dann Barstow auch als Gefängnis, wenn man raus möchte?
In gewisser Weise ja, in seinem wunderbaren Gedicht, das auch im Film sein Bruder Abraham vorliest, sagt er, ja, die Leute da an dieser Crook Street, die haben einfach nicht kapiert, dass hinter den roten Lehmbergen das Leben auf einem schnelleren Gleis läuft.
Rainer Komas, sein Dokumentarfilm Barstow, California kommt Donnerstag in die Kinos. Der Regisseur war zuvor unser Gast. Herr Komas, vielen Dank für den Film und vielen Dank für das Interview.
Ja, ich danke auch. Tschüss.
Es ist die Stadt mit der höchsten Dichte an Sterne-Restaurants und ein Paradies für Wellensurfer. Wenn die aber derzeit mit ihren Boards über die Straße zum Strand laufen, sehen sie wahrscheinlich viele Menschen Schlange stehen, denn neben den Touristen bevölkern das baskische San Sebastian derzeit die Kinofans. Heute Abend endet das 67. Internationale Filmfestival in San Sebastian mit der Preisverleihung der Goldenen Muschel. Das Festival wurde noch während der Franco-Diktatur gegründet und liegt weiterhin in einer sehr politisch brisanten Region. Das Programm des Festivals ist daher immer sehr offen für Werke mit politischen und sozialen Themen. Dieses Jahr waren es vor allem die spanischen und lateinamerikanischen Filmemacher, die sich im Wettbewerb mit der politischen Repression und sozialer Ungerechtigkeit auseinandergesetzt haben. Das berichtet jedenfalls für uns Wolfgang Martin Hamdorf.
Viva la muerte!
Viva la muerte, es lebe der Tod, war der Schlachtruf der spanischen Legion, einer brutalen Eliteeinheit jener Generäle, die am 19. Juli 1936 gegen die Republik putschten. Alejandro Amenábar, einer der bekanntesten spanischen Genre-Regisseure, erzählt in Mientras dure la guerra, solange der Krieg dauert, von den ersten Wochen des spanischen Bürgerkriegs. Mit Intrigen setzt sich General Franco an die Spitze der Putschisten und der weltbekannte Schriftsteller Miguel de Unamuno wendet sich öffentlich gegen das faschistische Regime.
Ein alter Herr, ein Intellektueller, der mitten in einem Staatsakt aufsteht, der das sagt, was er zu sagen hat, dafür sein Leben riskiert und dann ausgerechnet von der Frau Francisco Francos gerettet wird, das war für mich ein wahnsinnig spannender Kinostoff.
Mit hervorragenden Schauspielern inszeniert Alejandro Amenábar ein Drama um Macht und Moral, um Franco, seine Generäle und die Gewissenskonflikte eines großen Schriftstellers. Aber in Spanien ist die Erinnerung an die Vergangenheit niemals nur großes Kino. Krieg und Diktatur waren über lange Jahre hinweg tabu, erzählt der 47-jährige Filmemacher.
Meine Generation hat erst spät angefangen, sich für die Vergangenheit zu interessieren, weil sie, so wie ich, einfach gemerkt haben, dass sie wirklich nichts wissen, aber weil auch viele Konflikte der Gegenwart aus jener Zeit stammen.
Etwa die überraschenden Wahlerfolge der extremen Rechten, die heftige Auseinandersetzung um die katalanische und baskische Unabhängigkeit und immer wieder auch der heftig diskutierte Umgang mit dem Erbe der Diktatur. Erst vor 4 Tagen hat der oberste Gerichtshof in Spanien entschieden, dass die Überreste von Franco aus der faschistischen Gedenkstätte, dem Tal der Gefallenen, exhumiert und in ein privates Familiengrab umgebettet werden können.
Ich glaube, es ist absolut unzeitgemäß, dass Franco in einer solchen Kultstätte begraben liegt. Sie sollen ihn umbetten und das hätte man besser schon vor langer Zeit gemacht.
Während Alejandro Amenábar von prominenten Figuren der Zeitgeschichte erzählt, hat ein baskisches Regietrio eine ganz andere Perspektive gewählt. La Trinchera Infinita, der unendliche Schützengraben, erzählt von einem Regimegegner, der 33 Jahre versteckt im Keller seines Hauses lebt. Während er selbst altert, erlebt er auch das Altern der Diktatur, in einer dichten Atmosphäre von Klaustrophobie und Verfolgungswahn. Für José Mari Goenaga, einem der 3 Regisseure, spiegelt sich in den Protagonisten auch das Schicksal der gesamten spanischen Gesellschaft unter dem Franco-Regime wider.
Al final era una sociedad encerrada, ¿no? Y sobre todo, pues al inicio, los primeros años de la posguerra que ves, pues ves ese silencio, ves esa que parece que todo está paralizado, ¿no? Y como poco a poco igual.
Eigentlich waren alle eingesperrt. Ganz besonders in den ersten Jahren nach dem Krieg herrschte das Schweigen, eine Lähmung und dann über die Jahre und Jahrzehnte hinweg eine gewisse Entspannung. Alles das verkörpert auch unser Protagonist. Sein Bild der Wirklichkeit ist verzerrt, denn in seinem Versteck kann er nur das Radio des Regimes und die staatliche Propaganda hören.
Der dritte spanische Wettbewerbsbeitrag, der Debütfilm der jungen katalanischen Regisseurin Belén Funes, La hija de un ladrón, die Tochter eines Diebes, führt in das Prekariat, in die Vorstädte von Barcelona, zu den Opfern der Wirtschaftskrise und zeigt den Alltag einer jungen, alleinerziehenden Mutter zwischen Sozialasyl und Minijob. Diese direkte Darstellung einer zunehmend trostlosen sozialen und politischen Realität zeichnete dieses Jahr auch wieder den lateinamerikanischen Film aus. Mano de Obra, Arbeitskraft, handelt von einem Bauarbeiter und seinen Kollegen, die ein Luxusapartment errichten, betrogen werden und sich auf ihre ganz eigene Weise rächen. Überzeugend mit Laienschauspielern erschafft Regisseur David Sonana einen Mikrokosmos, eine Metapher auf die unglaublichen sozialen Unterschiede, die die mexikanische Gesellschaft zerreißen.
Das sind nicht nur die Maurer, die Luxushäuser bauen, die so ganz anders sind als ihre eigenen Behausungen. Auch in anderen Berufen erleben die Arbeiter diesen Unterschied. Etwa die Kellner in den Restaurants, wo eine Mahlzeit so viel kostet, wie sie im Monat verdienen. Diese soziale Ungerechtigkeit, diese Kluft zwischen Arm und Reich, die wir in Mexiko schon seit Jahrzehnten erleben, macht mir wirklich Sorgen und sie war der Auslöser für diesen Film.
Está muy, muy dividida la sociedad en México porque hay unas diferencias sociales enormes.
In einem, im Vergleich zu früheren Jahren schwächeren Wettbewerb, stachen die spanischsprachigen Filme durch ihre handwerkliche Qualität hervor, aber auch durch ihre Zuspitzung auf die Aufarbeitung der Vergangenheit und soziale Wirklichkeiten, die im Kino nur selten dargestellt werden.
Und wer die Goldene Muschel von San Sebastian heute Abend gewinnen wird, das hören Sie live in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr.
Top 5.
Der Dokumentarfilm Memory Games erzählt von Gedächtnissportlern und Erinnerungsgenies. Beispielsweise von einem Mann, der sich in 5 Minuten über 500 Ziffern merken kann. Eine außergewöhnliche Leistung, gerade heute, da wir unser Erinnern immer mehr an Maschinen wie Smartphones delegieren. Aber wie funktioniert Erinnern eigentlich und wie zuverlässig ist die Erinnerung? In der Filmgeschichte sind diese Fragen immer sehr heikel, egal ob Actionfilm oder philosophisches Traktat. Hartwig Tegeler mit seiner Top 5 der interessantesten Erinnerungsfilme.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Ich weiß es nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich weiß es nicht mehr, ich tut mir leid.
Amnesie, Lexikon, Störung des Gedächtnisses für zeitliche oder inhaltliche Erinnerungen.
Amnesie ist totaler Quatsch. Weiß doch jeder, dass Amnesie eine Erfindung ist.
Nein, ist es nicht!
Lust auf einen Film?
Platz 5, die totale Erinnerung. Total Recall von Paul Verhoeven, 1990.
Wenn Sie Recall wählen, kriegen Sie absolut erstklassige Erinnerungen.
Und zwar implantiert. Und wie echt wirken die? Fragt Bauarbeiter Douglas alias Arnold Schwarzenegger.
So echt wie jede andere Erinnerung in Ihrem Kopf. Ihr Gehirn wird den Unterschied nicht merken. Das garantieren wir. Oder Sie bekommen Ihr Geld zurück.
Aber ist das dann alles noch real? Paul Verhoeven wischt den dystopischen und technikkritischen Ansatz von Science-Fiction-Guru Philip K. Dick, auf dessen Erzählung der Film beruht, mit einer Handbewegung weg und macht aus Total Recall eine brachiale Komödie. Aber das Misstrauen, dass unsere Erinnerungen uns trügen kann, tja, es kann nicht gelöscht werden. Was aber?
Platz 4
kann gelöscht werden.
Vergissmeinnicht von Michel Gondry, 2004.
Hier geht es nicht um das Einpflanzen, sondern um das Löschen von Erinnerungen. Das haben Joel, Jim Carrey und Clementine, Kate Winslet, unbedingt nötig, weil sie ihre 2-jährige Beziehung endlich hinter sich lassen wollen. Technisch kein Problem. Aber das Löschen von Erinnerungen an ehemals geliebte Menschen ist nun mal doch ein hochkomplexer Prozess. Und so wird die Geschichte, die Michel Gondry erzählt, zu einem Was Wunder bei einem Drehbuchautor wie Charlie Kaufman. Es wird zu einem verschlungenen, labyrinthischen, irrwitzig durchgeknallten Stück. Das folgt weniger der Logik herkömmlichen Erzählens, sondern der des Unterbewussten. Also kann man den Film verstehen? Nun ja.
Platz 3.
Tja, ganz klar gesagt, wir wissen es nicht. Die Erinnerung kommt zurück.
Trans von Danny Boyle, 2013.
Oder auch nichts.
Und sie kann da nichts tun?
Da hilft nur Zeit.
Die hat Frank nicht, denn der mit der angeblichen Amnesie, das ist der Auktionator Simon, der für ihn eigentlich ein Goya stehlen sollte, doch Frank schlug ihn nieder. Nun hat Simon alles vergessen und es braucht die Hypnosetherapeutin.
Sie erinnern sich immer mehr.
Um das Versteck des Gemäldes zu finden. Nur leider, und das macht den ungemeinen Charme von Danny Boyles Erinnerungsthriller aus, tut sich nun ein wahrhaftes Labyrinth von Möglichkeiten, Abwägen und Geschichtsversionen auf, von Gegenwart und Vergangenheit, die sich vermischen und verwischen. Und das alles geleitet, femme fatale, von der erotischen Macht einer Frau, die Rosario Dawson gegenüber James McAvoy und Vincent Cassel ausspielt. Trance ist also faszinierend, betörend, verstörend, basierend auf folgender Kino- und Lebensprämisse. Traue nie deiner Erinnerung, wenn sich dabei Angst und Verdrängung mischen mit Begehren.
Platz 2. Memento von Christopher Nolan, 2000.
Ich habe diesen Zustand. Seit meiner Verletzung kann ich mir nichts mehr merken. Alles verblasst.
Leonards Erinnerungsfähigkeit ist auf wenige Minuten reduziert. Der eine Ausgangspunkt. Der andere, seine Frau wurde ermordet. Er will sich an dem Mörder rächen, aber da er sich nicht erinnern kann, wird er zur Marionette derjenigen, die ihn für ihre eigenen Interessen manipulieren. Diese krude Genregeschichte durchlöchert Christopher Nolan inhaltlich wie formal, indem er einen Teil der Szenen vom Ende zum Anfang erzählt und so eine Orientierungslosigkeit schafft, in der wir Zuschauer und die von Guy Pearce gespielte Hauptfigur sich spiegeln können. Bei allen Unabwägbarkeiten von Memento bleibt die Erkenntnis, dass Erinnerung existenziell und fundamental ist für ein Leben diesseits des Wahnsinns, so wenig sie auch identisch ist mit Wahrheit. Mit der Alzheimer-Krankheit,
Platz 1,
wird auch die Erinnerung gelöscht.
Still Alice von Richard Glatzer, 2014.
Die Erinnerung an ein Leben, an eine Identität.
Wir wirken auf einmal lächerlich, inkompetent, komisch. Aber das alles sind wir nicht. Das ist unsere Krankheit.
Julianne Moore spielt eine 50-jährige Linguistin, die ihre Erinnerung verliert und langsam, aber mit gnadenloser Unaufhaltsamkeit in die Demenz gleitet. Einmal fällt ihr ein Wort nicht ein, einmal weiß sie beim Joggen nicht mehr, wo sie ist. Julianne Moore konzentriert sich in ihrem Spiel ganz auf das Gefühl der Verzweiflung, sich zu verlieren. In ihrem letzten Vortrag vor ihren Studenten fragt sie:
Wer nimmt uns ernst, wenn der Mensch, der wir einst waren, sich immer weiter entfernt?
Das ist die Bedeutung des Filmtitels Still Alice. Sie ist es immer noch, auch wenn sie es nicht mehr ist. Dieser Film geht jenseits jeglichen cinematografischen Budenzaubers sehr respektvoll um mit denen, die ihre Erinnerung verlieren.
Und soweit dann die letzte Kinorolle für diese Woche. Nach den 16 Uhr Nachrichten erfahren Sie dann bei uns, wie Holzdetektive nach illegalem Tropenholz fahnden. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.